Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist Freitag, der 11. August 2023 und wir nähern uns mit großen Schritten der Sommerpause. Und so wie ihr im Urlaub seid, irgendwo unterwegs seid, die Füße in den Sand steckt, irgendwo ins Meer haltet, die Sonne genießt, einfach mal die Seele baumeln lasst, das ist unseren Schwimmerinnen und Schwimmern des DSV noch nicht allseitig vergönnt, denn es gibt noch ein paar Reisen zu bestreiten. Unter anderem startet heute die U23 EM in irischen Dublin. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Außerdem gibt es noch einen kleinen Rückblick, einen Bericht vom European Youth Olympic Festival, das in Maribor stattgefunden hat. Parallel zu den Weltmeisterschaften, aber auch dort werden wir heute noch einmal drüber reden. Und weil wir uns so schön durch die Gegend bewegen und sowieso Urlaubszeit haben, heißt diese Folge auch völlig zu Recht Reisefieber. Zu guter Letzt gibt es eine Wissenschaft der Woche, die sich mit der Schwimmerschulter befassen wird. Mal wieder ein bisschen was zum Lernen dabei und ein paar praktische Hinweise für euren Trainingsalltag. Wenn ihr mehr davon hören möchtet, mehr davon haben möchtet, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, früher Twitter, jetzt heißt es anders. Auf Twitter findet ihr den Swimcast auch. Ihr könnt die Homepage checken, www.swimcast.de. Dort auch eine E-Mail schreiben, andre@swimcast.de, oder ihr lasst einen Kommentar da, ein Like, ein Sternchen. Erzählt gerne weiter, was es hier zu hören gibt. Und zu guter Letzt, wenn ihr die Sommerpause mir versüßen wollt oder auch den Start in die neue Schwimmsaison, dann könnt ihr gerne eine Münze in den virtuellen Hut, in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast und euch den Unterstützern anschließen. Jetzt auch genug der Vorrede, wir steigen ein mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Der Part der Nachrichten ist kurz, aber schön, vielleicht auch nicht ganz so schön, nun ja. Mich erreichte in der vergangenen Woche eine kleine Nachricht, und zwar ein Trainergesuch aus Köln. Kopfsprung Köln sucht auch einen Coach. Also wenn ihr euch im Schwimmbereich engagieren wollt, dann geht mal dort auf die Homepage und checkt das aus, wie das Angebot dort aussieht bei Kopfsprung Köln. Generell ist es sicherlich so, wer Lust hat, sich in der Arbeit mit Jugendlichen irgendwie zu engagieren und dort seinen Beitrag leisten möchte, weil er sagt, ey, ich brauche nach 8 Stunden Büroalltag und nur mit Erwachsenen und irgendwelchen Maschinen um mich rum nochmal etwas Lebendiges, Kreatives, etwas Flippiges, Dynamisches, Spontanes, und deswegen möchte ich gerne mit Kindern oder Jugendlichen etwas tun, dann klopft mal gerne bei eurem Schwimmverein ums Eck an die Tür. Die freuen sich mit Sicherheit, jemanden Engagiertes zu finden, der entweder am Beckenrand die Grundlagen des Schwimmens vermittelt, im Seepferdchenkurs oder sogar sich in der Vereinsarbeit anderweitig engagiert als Ehrenamtler, sei es jetzt als Kampfrichter oder auch im Vorstand, in irgendeinem Orga-Team, beim Wettkampf, als Wettkampfhelfer und so weiter und so fort. Dieses Aufgabenfeld ist da wirklich vielfältig. Also geht gerne los und helft der Vereinslandschaft dabei, am Leben zu bleiben. Und schlussendlich kommt das vielleicht sogar euren eigenen Kindern zugute. Ansonsten gab es in den vergangenen 7 Tagen tatsächlich gar nicht so viel zu berichten, nämlich weitestgehend Brachlandschaft. Deswegen nehmen wir direkt die Augen in die Hand. Oh Gott, Tag der komischen Wortspiele. Deswegen gucken wir direkt einmal zurück nach Maribor zum European Youth Olympic Festival. Diese kleine Mini-Olympiade, die dort stattgefunden hat, ist wohl etwas ganz Besonderes. Also zum einen muss man sagen, dort war das jüngste DSV-Auswahlteam am Start. Wie gesagt, bei den Jungs waren die Altersklassen 07, 08. Bei den Mädels war das Jahrgang 08, 09. Und das ist schon echt gut aufgezogen. Also dort kommt ja nicht nur das Schwimmen zusammen, sondern auch Leichtathleten gibt es. Es gibt Judo, es gibt Mountainbike war da. Alles an einem Ort, in einem kleinen Örtchen. Maribor ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Also alles komprimierte, alles auf einem Fleck. Das, was Olympia gerne sein möchte, der Wettkampf der kurzen Wege, das findet hier wirklich noch statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos, sodass man an den freien Tagen auch mal bei den anderen Wettbewerben reingucken kann. Das Ganze ist auch wirklich aufgezogen wie eine Olympiade. Es gibt eine Eröffnungsfeier, es gibt eine Schlusszeremonie. Das Ganze etwas jugendlicher gehalten, wenn man den Aufnahmen dort trauen darf. Also etwas mehr tanzbarer von der Musik her. Und das Ganze sehr, sehr fröhlich und ausgelassen. Also ein grundsätzlich erstmal von allem, was man so sieht, wirklich, wirklich nachahmenswertes Event, das viel Motivation sicherlich mitgibt für alle, die da waren, in der nächsten Saison wieder voll anzugreifen. Und so gestalten sich dann entsprechend auch die Rahmenbedingungen. Jetzt ist natürlich klar, ja, es ist nicht das Olympic Venue, das wir in London haben mit 50 Metern und 10.000 Zuschauerplätzen, sondern die Schwimmhalle ihrerseits war wohl eher etwas klein. Auch die Zuschauerplätze in der Halle waren wohl arg begrenzt. Es hatte wohl so seinen Vorteil, wenn man so 1 bis 2 Stunden vor dem offiziellen Wettkampfbeginn da gewesen ist, weil es dann tatsächlich noch Sitzplätze gab. Dann muss man auch sagen, es ist dann natürlich slowenisches Ausland. Ja, das ist dort ist es etwas anders. Das Dinge, die ich ja gerne mal vorwerfe, wenn es so Weltmeisterschaften zum Beispiel im Fußball nach Südafrika vergeben werden, dass dann dort 80.000 Zuschauer fassende Arenen gebaut werden, die vollumfänglich westlichen Standards entsprechen und eigentlich gar nichts mehr davon haben, weshalb man diese Wettbewerbe mitmacht. Dass es also früher auch dann auf einem etwas sandigen Platz ist, wo es etwas ausgetrocknet ist. Also man sich den fremden Gegebenheiten anpassen muss, sondern alles eher labormäßig gehalten ist. Das kann man hier jetzt nicht sagen. Also es war ein Wettkampfbecken mit 10 Bahnen, wovon aber immer bloß 8 besetzt waren. Die beiden Außenbahnen hatten, glaube ich, nicht mal Anschlag am Matten. Dann gab es bloß auf einer Seite, nämlich auf der Startseite, auf der Wendenseite, nicht nur auf der Startseite, gab es dann auch die Olympiastartblöcke mit dem kleinen Fußtritt hinten drauf. Das war auf der Wendenseite gar nicht gegeben. Und zu allem Überfluss am zweiten Wettkampftag oder am dritten Wettkampftag, glaube ich, gab es dann noch schwere Unwetter in Slowenien. Die sind ja auch jetzt nochmal ganz, ganz akut geworden mit all den Überschwemmungen und was dort war. So schlimm war es nicht, aber es hat gereicht, dass Bilder kursierten, wie es tatsächlich auf der Wendenseite in die Schwimmhalle hineinregnet. Und ja, damit muss man dann erstmal klarkommen, wenn man dort als 14-, 15-, 16-Jähriger vielleicht das erste Mal zu einem Auslandswettkampf mit dem Nationalteam unterwegs ist. War auch zu sehen, dass die Rückenschwimmer zum Teil etwas schief schwammen, also die Decke muss auch nicht so richtig einfach gewesen sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Sonderregeln, worüber man sich herrlich und trefflich wirklich streiten kann, ob die denn so sinnvoll sind. Weil nämlich wir haben im Schwimmen so ein bisschen das Problem, dass wir auch von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedliche Regularien haben, was vielleicht die Qualifikation für die Finals angeht, was die Anzahl der Startbahnen angeht und so weiter und so fort. Vom Wettkampfprogramm mal ganz zu schweigen, dass ja jeder gestalten darf, wie er gerne möchte. So ist es auch hier bei der AOF. Es qualifizierte sich nämlich im Gegensatz zu allen anderen internationalen Wettbewerben immer nur ein Sportler, eine Sportlerin pro Nation für das Halbfinale oder Finale, wenn es gar kein Halbfinale gab. Und naja, das sorgte dann schon mal ganz grundsätzlich dafür, dass in den schwimmstärkeren Nationen, seien es jetzt die Italiener, die Briten, die Deutschen auch mit dabei, schon teamintern ein Ausschwimmen um den Halbfinalplatz gab, weil beide nominierten Aktiven die Qualität hatten, sich hier ins Halbfinale reinzuschwimmen, zum Beispiel die Brustduelle von Zubey Beltaev gegen Hugo Engelin oder von Hanna Schneider gegen Leni Wendrich, aber nur jeweils die schnellere von diesen beiden Pärchen kam dann auch eine Runde weiter und der andere war zum Zuschauen in Anführungsstrichen verdammt. Das ist ein ganz, ganz anderer Druck und irgendwie ungewöhnlich, was da so passiert. Klar, der Sinn ist mir natürlich geläufig. Ja, man möchte möglichst viele Nationen dann auch im Halbfinale, im Finale in der Halle haben und engagieren und dort eine Motivation schaffen, auch bei den kleineren Schwimmnationen. Das geht dann zu Lasten der größeren, etwas stärkeren Nationen. Aber am Ende des Tages, ja, ich hätte gerne ein einheitliches Regelwerk. So, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, den ich damit habe. Und neben dem, dass ich einfach die besten Sportler und Sportlerinnen im Halbfinale dann sehen möchte und nicht die quasi übrig geblieben sind, die schnellsten ihrer Nation jeweils gewesen sind, fördert ja am Ende des Tages auch den Wettbewerb untereinander. Naja, so war es dann nun nicht in Maribor, also war die Drucksituation entsprechend hoch, so es musste schnell geschwommen werden. Und ich hatte mich noch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ein bisschen darüber beklagt, dass es ein Niveau, eher ein vom Niveau her schwacher Wettbewerb war, weil er natürlich auch sehr, sehr ungünstig lag. Der Quali-Zeitraum für AOF, für JDM war grundsätzlich eigentlich vorbei. Es gab dann noch ein paar Nachnominierungen und ja, dementsprechend schwach waren die DJM und das ließ gar nicht so wahnsinnig Gutes verheißen für die JDM und das AOF Festival. Die JDM sind nun schon durch, da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig im Kopf. Das AOF wiederum habe ich jetzt als grundsätzlich sehr, sehr positiv und leistungsstark von den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern her auch empfunden. Es gab insgesamt drei deutsche Jahrgangsrekorde, die hier aufgestellt wurden, auch einige Bestzeiten, die geschwommen wurden. Man könnte also durchaus sagen, zum Höhepunkt waren die Schwimmerinnen und Schwimmer fit, so wie das eigentlich auch sein soll. Und neben dem, dass es eigentlich sehr, sehr viele Halbfinal- und Finalteilnahmen gab von den Top-Athletinnen und Top-Athleten, ist es dann schade, dass dieser ganze Wettbewerb parallel zur Weltmeisterschaft stattgefunden hat in Fukuoka und damit eine Öffentlichkeit, eine Publicity, eine Aufmerksamkeit einfach gar nicht gegeben war für die jungen Aktiven. Da muss man sagen, da hat das Team Deutschland ist so ein Zusammenschluss, ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt, ehrlich gesagt, aber das Team Deutschland begleitet so die DSV-Nationalmannschaften, die abseits des Fußballs, die nicht ganz so im Fokus stehen, bei ihren internationalen Highlights. Die waren hier beim AOF sehr, sehr, sehr gut vertreten und haben viel auf ihren Instagram-Social-Media-Kanälen auch gemacht. Und da war es natürlich schön, dass die DSV-Aktiven überzeugen konnten und dementsprechend oft auch präsent waren und ja, mit ihren Leistungen glänzen konnten. Jetzt habe ich schon gesagt, insgesamt gab es drei deutsche Jahrgangsrekorde und davon geht einer auf das Konto der SG Essen, nämlich auf das Konto von Laura Sophie Kohlmann, die über die 400 Meter Lagen einen Uraltrekord einstellen konnte. Ich hatte in meiner Vorgespräch schon ein paar Wochen her, wer sich erinnert, gesagt, dass die ein oder andere Uralt-Bestmarke hier durchaus wackelt und in Gefahr sein könnte. Da war Laura für mich gar nicht so geläufig über die 400 Meter Lagen, auch wenn sie bei den DJM dort schon relativ nah rangeschwommen war. Ich glaube, so knappe 2-3 Sekunden war sie da dran in einem sehr, sehr engen Rennen gegen Alina Bajewitsch und hat es jetzt hier geschafft, die alte Bestmarke von einer gewissen Sabine Herbst aus dem Jahr 1988, der Name mag dem einen oder anderen was sagen, zu unterbieten. Die alte Bestmarke von vor, und das auf der Zunge zergehen lassen, von vor 35 Jahren, stand bei 4 Minuten 52,80 und Laura hat jetzt diese Bestmarke nicht nur knapp unterboten, sondern sehr, sehr deutlich, nämlich über 2 Sekunden schneller gewesen. 4 Minuten 50,69 ist jetzt die Zeit, die in den Rekordbüchern stehen wird. Das reichte hier auch als Jüngere im Jahrgang, dieses Jahrgang 2009, sich gegen die 15-jährige Konkurrenz durchzusetzen und auf den Bronzerang zu schwimmen. Ein wirklich wahrhaft schöner Erfolg hier direkt am ersten Wettkampftag in den ersten Finalabschnitten. Dann gab es noch 2 weitere deutsche Rekorde, die auf das Konto des SV Cannstatt gehen und hier namentlich an Zubey Beltaev, der sowohl über die 200 Meter Brust als auch über die 100 Meter Brust die alten Bestmarken von Emilian Holland aus dem Jahr 2022 eingestellt hat. Und das ist genau der Emilian Holland, der auch bei den JDM dieses Jahr mit 9 deutschen Jahrgangsrekorden überzeugen konnte. Also ist das hier eine durchaus sehr talentierte Brustschwimmer, die nach vorne drängen und sich weiter nach vorne, nicht nur in die nationale Spitze, sondern in ihren jeweiligen Altersklassen auch in die internationale Spitze schwimmen. Warum das ganz interessant ist, dazu werden wir später nochmal kommen. Der erste Wettkampftag jedenfalls liegt für Zubey den deutschen Jahrgangsrekord über 200 Meter Brust bereit, 2:17.06. Jetzt hier die Zeit, damit 2 Zehntel unter dem Rekord des letzten Jahres, 2:17.27 war die alte Bestmarke. Und dann reichte es zum Ende der Wettbewerbe auch nochmal über die 100 Meter Brust in 1:03.08 für ihn eine halbe Sekunde, also 5 Zehntel unter der Bestmarke von Emilian des vergangenen Jahres zu bleiben. Interessant eigentlich auch, dass Zubey diese Zeit im Vorlauf geschwommen war, im Halbfinale dann mit 1:03.09, bisschen langsamer und dann im Finale mit 1:03.11 nochmal unter dem deutschen Jahrgangsrekord blieb. Das Ganze reichte dann zum Platz 5 in eben diesem Finale. Doch es gab nicht nur Licht, es gab auch einiges an Schatten in Maribor und da glaube ich sind 2 Sportler hervorzuheben, die sich mit Sicherheit deutlich mehr versprochen hatten. Was ich spannend finde ist, die Sache, auch wenn ich gerade gesagt habe, ey, 3 deutsche Jahrgangsrekorde, zahlreiche Bestzeiten, waren doch auch aufgrund der Anzahl der Schwimmerinnen und Schwimmer viele Starts dabei, die nicht mit Bestzeit geendet haben. Und eigentlich ist das Ziel letztendlich, am Ende, am Saisonhöhepunkt, zum Ende der Saison, hier so schnell zu sein wie noch nie in den 12 Monaten oder sogar im Leben zuvor. Da müssen wir noch dran arbeiten, gilt im Prinzip das gleiche wie bei der JDM. Ist das jetzt nur ein Durchlaufwettkampf oder soll es wirklich das Highlight sein, wo die Sportler Motivation für die nächste Saison mit rausziehen? Das hängt natürlich auch davon ab, wie man das dann später verkauft und verarbeitet und aufbereitet mit den Aktiven. Da habe ich jetzt echt nicht im Bilde. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, hatten sich, und da müssen wir zwei Namen nennen, weil da tatsächlich mehr erwartet worden war, sowohl Leo Leverkus als auch Fiona Kufall ein besseres Meeting vorgestellt. Bei Fiona hatte das Ganze ganz klare Gründe, warum es bei ihr nicht so lief, wenn es überhaupt lief im Wasser, denn sie war über die meisten Einzelstrecken überhaupt nicht am Start, hat es hier und da mal in den Staffeln versucht, schnell zu schwimmen und im Rahmen ihrer besten Möglichkeiten ihr Bestes gegeben, aber eine Verletzung, eine hartnäckige Schulterverletzung, Schulterprobleme ließen einfach eine weitere Belastung nicht zu. Das war wohl schon im Vorfeld auch ein Problem, war wohl Richtung DJM auch schon ein Problem. Und hat sich jetzt hier Richtung Maribor so weit verfestigt, dass tatsächlich aus nachvollziehbaren Gründen die Einzelstarts abgesagt wurden. Aber so eine Staffel hat ja immer nochmal einen ganz anderen auch sozialen Aspekt mit dabei, einen Mannschaftsdruck mit dabei. Da will man im Wasser sein und sein Bestes abrufen. Und das hat Fiona auch probiert, dann ich glaube zwei Vorlauf-Staffelstarts, aber es hat dann nie gereicht, dafür nochmal im Finale reinzuspringen, sei es jetzt wegen Schmerzen oder weil aus der Kombination der Schmerzen dann auch die Zeit nicht so gepasst hat, wie das einfach sein muss. Und im Finale soll dann die beste Staffel antreten, wenn es eine Verletzung nicht zulässt, dann ist das so. Fiona, Jahrgang 2008, 15 Jahre alt, vom SC Wiesbaden seit drei Jahren schon in der nationalen Spitze zu finden in ihrem Alltag, in der nationalen Spitze immer zu finden in ihrem Alter, wird mit Sicherheit ihre Karriere machen und wird das weitergehen und es sollen noch viele Jahre kommen. Das soll jetzt nicht das Highlight ihres Lebens gewesen sein und deswegen alles gut hier mal auszusetzen und dann reicht das eben nicht und dann bleiben ein paar Startblöcke leer. Leo Leverkus hingegen schien zumindest im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein, aber, und ich glaube, das ist das Problem, er blieb dann doch in den meisten Strecken weit hinter seinen Bestleistungen zurück, gerade über die Krauldistanzen, war er auch schon bei den Finals, hatte ich ganz kurz mal mit ihm sprechen können, war er doch eher unzufrieden mit den Leistungen, die er dort geliefert hatte, konnte das jetzt in Maribor in Slowenien auch nicht nochmal verbessern oder bestätigen. Und wenn wir mal einen Blick drauf werfen, was Leo für eine harte und anstrengende Saison hinter sich hat, ja, auch mit den Strecken, die da so das Ziel sind, 400 Kraul, 800 Kraul, 1500 Kraul, sind die 400 Lang, sind die 200 Meter Delfin, dann ist das alles ein Potpourri und ein Block, den man als 0815 Schwimmer eigentlich versucht zu vermeiden. Ja, für die springt keiner wahnsinnig gerne ins Wasser. Dass Leo die Fähigkeiten hat, hat er bei den DJM gezeigt, völlig zu Recht dort auch Titel um Titel um Titel gewonnen. Aber dann ist es Ende Juli, Anfang August auch wirklich eine sehr, sehr lange Saison. Ich weiß jetzt nicht, wann in Baden-Württemberg, in Karlsruhe die Saison begonnen hat, aber es werden wohl fast 12 volle Monate gewesen sein und das macht sich bemerkbar. Es macht sich einfach bemerkbar bei einem 15-Jährigen. Die gleiche Argumentation hatte ich auch schon bei einer Julia Ackermann gebracht, die bei der JDM für mich ein Stück weit auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber auch wieder und wieder im Wettkampfbecken war, keine richtige Sommerpause hatte, keine richtige Erholung möglicherweise. Das ist ein Augenmerk, wo wir hingucken müssen, dass die Trainer, die Coaches, auch die Nationaltrainer wirklich im Blick haben müssen. Wie hoch ist das Belastungslevel? Wie viele Belastungswochen, wie viele Trainingswochen akkumuliere ich im Jahr? Wie viele sammle ich? Kann ich am Ende jetzt hier überhaupt nochmal auch mental all in gehen oder geht das halt nicht? Und da lege ich das so ein bisschen hin. Nichtsdestotrotz gab es für Leo noch einen versöhnlichen Abschluss am letzten Wettkampftag, nämlich über die 400 Meter Lagen. Männlich blieb er in 4:37.08, 37 Hundertstel unter seiner persönlichen Bestleistung, belegte damit Platz 11. Und wenn das das Gefühl ist, mit dem er dann wieder zurückgeflogen ist, nach Karlsruhe in die Sommerpause, in den Urlaub, dann geht da nächstes Jahr mit Sicherheit noch richtig was, zumal die 08er Jungs, ähnlich auch wie die 08er Mädchen, eine echt taffe Konkurrenzsituation haben. Und da wird, wenn man den Wettkampf liebt, und das musst du ja als Schwimmer, dann wird das nächstes Jahr schon von selber sich das Feuer wieder entfachen. Jetzt hatte ich bei der Weltmeisterschaft schon mal kurz angesprochen, wie war denn so die Verteilung? Gefühlt nahm es über, nahm die Leistung über den Wettkampfverlauf hinweg ab, also über die Wettkampftage. Bei den AOF habe ich jetzt mal nachgeguckt, am ersten Wettkampftag gab es 6 persönliche Bestzeiten, am zweiten Wettkampftag eine, am dritten Tag 3, am vierten Tag 3 und am fünften Tag nochmal eine Bestzeit. Zudem am ersten Wettkampftag direkte 2x2 deutsche Jahrgangsrekorde, 2 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille. Also es war wieder fast schon traditionell, möchte man sagen, für das DSV-Team ein richtig, richtig, richtig starker Auftakt. Anschließend fiel das dann ab. Natürlich kann man dieses Niveau nicht halten, aber ich finde es dann doch hart, so wie der Drop nach unten ist, wie so das Abfallen ist. Und im Großen und Ganzen vielleicht nochmal so überhaupt über die AOF gesprochen. Was mir fehlte, und es war ja im Livestream zu verfolgen, waren wirklich Talent. Und wir hatten viele gute Leistungen im Wasser. Wir hatten viele wahnsinnig schnelle Sportler im Wasser, auch so international. Ah, ist schon ein gutes Meeting. Aber jetzt so die Aktiven, wo man sagt, Mensch, der hat das gewisse Etwas, die rutscht übers Wasser, die greift es. Das sieht nicht angestrengt aus, das ist leicht, locker, flockig, es rutscht und rutscht und rutscht. Und die schwimmt sich so Meter um Meter weg. Das war sehr, 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 sehr selten zu sehen. Und das ist aber das, worauf sich meiner Meinung nach eine Karriere fußt. Rutschen, gleiten, Gewinne mit Eleganz, gerade in diesem Alter, statt einfach nur stumpf mit Kraft. Das ist für einige Strecken Kraft und Dynamik braucht, das steht ja völlig außer Frage, vor allen Dingen je kürzer das wird. Und gerade auf den etwas kürzeren Strecken hier in Maribor hatte der DSV viele Erfolge zu feiern. Und nachdem wir jetzt so negativ waren, möchte ich wirklich mit einer High Note aufhören, also mit einem was Positiven, denn es gab zahlreiche Medaillen zu gewinnen. Insgesamt sammelten die DSV-Aktiven 4 Titel. Die Alina Bajewitsch über die 200 Meter Delfin in 2:11:83. Linda Roth gewann die 100 Meter Freistil, schwamm das erste Mal unter 56 Sekunden in 55:89, was für die nun 15-Jährige den 9. Platz in der offenen Klasse in Deutschland bedeutet, halbe Sekunde unter ihrer alten Bestzeit hier geblieben. Folgerichtig gewann sie auch noch die 200 Meter Freistil in 2:01:57, 1,3 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit und damit Platz 11 in der deutschen Bestenliste. Dann war sie außerdem noch, Linda, beteiligt im Sieg der 400 Meter Lagenstaffel der Frauen. Hier schwamm Eva Zurbrücke die Rückenstrecke, Hanna Schneider die Bruststrecke, Alina Bajewitsch die Delfinstrecke und Linda Roth die Kraulstrecke. 4 Minuten 10 für die Goldmedaille. 3 Vizetitel gab es auch, einen für Alina über die 100 Meter Delfin, 1:00:25. Sie blieb damit 9 Zehntel unter ihrer alten Bestzeit und wird sich vermutlich geärgert haben, denn das hieß die 1:00:25, dass sie nur 23 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord angeschlagen hatte. Normalerweise ist das gar nicht so eine große Erwähnung wert, aber der Name, der hinter diesem 100 Meter Delfin-Rekord für die 14-Jährigen steht, das ist ein ganz, ganz, ganz großer in der deutschen Schwimmgeschichte, denn dieser Rekord gehörte Franziska van Almsick und was aus ihr geworden ist, das wissen wir sicherlich alle. Sowieso noch eine eigentlich ganz interessante Side-Note zu Alina, wenn wir uns die Pflichtzeiten für die Olympischen Spiele 2024 in Paris nämlich mal angucken, dann wird das eine sehr, sehr interessante Saison im nächsten Jahr. Wenn wir sagen, die Qualizeiten der FINA A-Cut bleibt da stehen, wo er jetzt ist, dann ist das eine 2:08:43 über die 200 Meter Delfin und Alina ist schon eine 2 Minuten 10 geschwommen in diesem Jahr. Da fehlen nur in Anführungsstrichen 2 Sekunden, was für eine 14-Jährige durchaus machbar ist aufzuholen, ohne dass ich jetzt sagen will, das muss sie schaffen, auf gar keinen Fall, aber das wäre schon echt eine abgefahrene Geschichte und es wird uns im nächsten Jahr garantiert noch mit begleiten. Neben dem Vizetitel von Alina über die 100 Meter Delfin gab es noch die Silbermedaille für Linda Roth über die 200 Meter Lagen 2:15:91. Hier eigentlich interessant, dass sie sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale noch eine 2:19 geschwommen war und dann im Finale auf einmal 3,2 Sekunden unter ihrer Bestzeit blieb, 2:15:91, zeigte die Anzeigetafel, das bedeutet Platz 7 in der offenen deutschen Bestenliste. Und es gab noch eine Silbermedaille für die 400 Meter Mixed-Staffel Lagen mit Finjona Neuwirth, Zubey Biltav über die Rücken- und Bruststrecke, Delfin schwamm Alina und Kraul, Linda Roth 3:37:53 für dieses Quartett. Und zum Abschluss gab es noch zwei Bronzemedaillen. Laura Sophie Kohlmann, 400 Meter Lagen, deutscher Jahrgangsrekord für 50,69. Glückwunsch nach Essen. Und die 4x100 Meter Freistilstaffel im Mixed zusammengestellt mit Limaris Dix, Finjona Neuwirth, Yara Fey-Riefstahl und Linda Roth 3,36,08. Und da ist euch jetzt ein Name wirklich, wirklich oft untergekommen, nämlich Linda. Linda Roth, die erst 15-Jährige, hat hier in den 5 Wettkampftagen 12 Starts absolviert, häufig auch dann 2 Starts im Finale nah beieinander. Die 200 Meter Freistil waren zum Beispiel direkt vor der 4x100 Meter Freistil Mixstaffel, meine ich, oder 4x100 Lagen Mixstaffel, ist egal. In beiden schwamm sie die 100 Meter Kraul hinten drauf und absolvierte, das muss man eigentlich so sagen, wirklich jeden Finalstart ohne Ausfall. Da gab es nicht eine Leistung, die mal irgendwo nach hinten runtergefallen ist. Und völlig zu Recht sind das hier 6 Medaillen, die Linda wieder mit nach Hause nach Cannstatt genommen hat. Generell muss man sagen, dass der SV Cannstatt hier eine wirklich gute Figur abgegeben hat. Denn ohne Zubey Biltav mit 2 deutschen Jahrgangsrekorden und seiner Beteiligung an einer Medaille in der Staffel sowie Linda Roth, die an 6 Medaillen für das DSV-Team an 6 von 9 Medaillen beteiligt war, hätte es schon fast ein bisschen düster ausgesehen für das DSV-Team. Und das ist, also es freut mich. Etwas, das sich abgezeichnet hat, dass dort unten in Stuttgart, Cannstatt, ein Stadtteil von Stuttgart, wir wissen das alle, dass dort unten in Stuttgart durchaus etwas Größeres entsteht im Nachwuchs, das von unten nach oben hochwächst, so wo relativ starke Nachwuchsjahrgänge existieren, die jetzt hier erstmalig auf internationaler Bühne glänzen konnten und dieses auch getan haben. Das muss man auch erstmal hinkriegen und das war schon aller Ehren wert und auch hier bin ich gespannt, was da die Zukunft noch bringen wird. Also alles in allem war dieses Maribor, diese AOF wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr motivierende Veranstaltung für die jungen Aktiven, wo viel Motivation für die nächste Saison rausgefallen ist. Herzlichen Glückwunsch an alle, die mit Bestzeiten, mit einem zufriedenen Lächeln, mit einem Koffer voller Erinnerungen wieder zurück nach Deutschland fliegen konnten. Und die einen sind nach Deutschland zurückgeflogen, während die anderen sich am 9. August auf den Weg gemacht haben aus Deutschland raus, nämlich ins irische Dublin. Nicht um dort etwa die hiesige Pubkultur zu testen und sich ein bisschen Guinness oben reinzustellen, sondern um Teilnehmer bei der U23 EM zu sein. Und um diese U23 EM wurde ja leidenschaftlich diskutiert über Sinn, über Unsinn. Sollte man die jetzt teilnehmen? Oh, was ist das eigentlich? Entweder bist du international in der offenen Klasse präsent oder du bist es halt nicht, aber dann jetzt so ein U23-Event aus dem Boden zu stapfen, ist irgendwie auch, ja, wem hilft das denn eigentlich, so nach dem Motto? Also braucht die überhaupt jemand diese Europameisterschaft der, was ist es, sind das Junioren? Schwierig, müsste man mal noch eine Formulierung finden. Es ist noch ein Highlight im Schwimmkalender, eins, das nochmal Aufmerksamkeit zieht. Sind wir nicht irgendwo überfrachtet mit so vielen Meisterschaften, mit zu vielen Wettbewerben? Gerade schon angesprochen, auch wie lang soll denn die Saison sein? Wir haben jetzt Mitte August, wir haben irgendwann im September angefangen. Was soll denn da jetzt noch gehen? Und ich verstehe all die Argumente, die dort fallen und sage trotzdem, das ist ein richtig gute Erfindung des Europäischen Schwimmverbandes, der sich generell in meinen Augen, zumindest was die Außenwirkung angeht, in eine ganz gute Richtung bewegt. Denn was für uns heißt, wie lang ist denn die Saison, muss jetzt noch ein Highlight sein. Fragt mal die Schwimmerinnen, die den Weg nach Dublin angetreten haben. Fragt mal nach bei einer Leonie Mertens, bei Kelly Messel, Fabienne Wenske, Celine Rieder, Kim Herkle, Lara Seifert, Kylie Wilhelm, Ole Mats Eidam, Artem Selin, Sven Schwarz, Levin Peschloh, Cornelius Jahn, Cedric Büssing, Tobias Schulrath, Luis Schubert, Luis Dramm. Ruft mal dort an und fragt die mal, ey, wie findest du das eigentlich jetzt so nach Dublin zu fliegen und U23 EM, ist das nicht ein bisschen too much, ist das nicht ein bisschen zu viel, muss das denn sein, also das ist doch nicht cool. Und dann werden die euch aber was erzählen am Telefon, dann werden die euch aber mal die Hammelbeine langziehen und sagen so mal, hackt's oder was? Hab hier internationales Highlight, es geht um den Titel des U23 Europameisters, ist mir egal, ob da U23 davor steht, das Ding musst du erstmal gewinnen, ich habe hier die Chance, Erfahrung zu sammeln gegen internationale Konkurrenz, in einem relativ taffen, komprimierten Format. Es sind nur 3 Wettkampftage, Freitag, Samstag, Sonntag. Es geht also am 11. los und ist am 13. zu Ende. Wirklich kurz und knapp für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Und alle, die ich jetzt aufgezählt habe, sind in dieser Saison ohne internationales Highlight gewesen. Die waren nicht einmal auf einer internationalen Meisterschaft unterwegs. Das ist für alle, die ich gerade genannt habe, und es war eine ganze Reihe an Schwimmerinnen und Schwimmern, für die ist es das Highlight des Jahres, das absolute Event. Und fragt mal nach bei den Sportlern, die bei der Universiade jetzt waren in Chengdu. Henning Mühlleitner, Marius Zobel, Luganik Armbruster, Bente Fischer, Leonie Kullmann und Hanna Küchler. Was das ausmacht, dort einfach wettkampfmäßig unterwegs zu sein, Bestleistung zu bringen, aber auch im Team unterwegs zu sein, mit anderen zu connecten, sich mit anderen zu vernetzen, in dieser Schwimmerbubble zu leben, zu atmen, unterwegs zu sein, zu sehen, was es, wie viele es dort eigentlich gibt, dass es nicht nur eine Weltmeisterschaft der Großen gibt, wo es dann vielleicht für einen Vorlauf aus, das sage ich jetzt bewusst mal despektierlich, wo es dann für einen Vorlauf ausreicht. Das ist das Highlight, das ist das Event. Und noch dazu, vielleicht auch die Universiade nochmal beigezogen, hatte dort mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ja okay, wir haben jetzt nächste Saison, Olympiasaison, vielleicht wäre eine Sommerpause auch ganz cool, aber Universiade, ey sorry, das ist das Studentenevent im Sport schlechthin, das ist das zweitgrößte Sportevent nach den Olympischen Spielen, das stattfindet. Das lasse ich mir doch nicht entgehen für eine vielleicht Qualifikation für die Olympiade. Das mache ich mit. Weißt du, was ich da an Motivation und an Benefit mitnehme, einfach psychisch für die Stimmung? Und wenn die U23M genau das Gleiche liefert für alle, die dort mit unterwegs sind, ey, dann haben wir absolut gewonnen. Es sind nämlich genau die Aktiven, die dieses Jahr gar kein internationales Highlight hatten und nächstes Jahr dann aber bestehen sollen, die den Ablauf kennen sollen, wenn im Dezember vielleicht eine Kurzbahn-EM stattfindet in Bukarest, wenn es nach Doha zu den Weltmeisterschaften geht, wenn es nach Paris zu den Olympischen Spielen geht vielleicht oder wenn es zu den Europameisterschaften geht. Da sollen die dann auf einmal überzeugen, nachdem sie 2 Jahre gar kein internationales Event hatten, wo es um Titel und Medaillen ging, wo es um wirklich Prestige ging. Das können wir nicht erwarten und deswegen ist es richtig, richtig gut. Und zu guter Letzt, wir alle kennen das aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer eigenen Karriere, sei es jetzt, dass wir das Zelt zusammenraffeln und zum Freibad-Abschlusswettkampf fahren, sei es, dass wir zum Dezember-Highlight-Wettkampf fahren, weiß nicht, bei mir war es damals Christian-Schwimmfest Dresden, 3 Tage, 2 Übernachtungen, Jugendherberge, dann irgendwann im April vielleicht nochmal wohin und dann auch bei den norddeutschen, süddeutschen, deutschen Meisterschaften sind. Diese Wettkampffahrten mit unserer Trainingsgruppe waren das, wofür wir gelebt haben. Das war das, wo die besten Sachen rumkommen, die Trainingslager. Das sind die Geschichten, von denen wir noch Jahre später erzählen, die uns Jahre später noch zusammenschweißen. Nicht die Tatsache, dass ich jeden Abend da 16 Uhr am Beckenrand war und meine 7,5 Kilometer gemacht habe, sondern das, dass ich da unterwegs war. Und ich gönne das absolut jedem, der dort mit unterwegs war, der sich jetzt hier qualifiziert hat, und das war auch beileibe nicht einfach, die Pflichtzeiten waren schon tough, die musste man erstmal schwimmen, und deswegen go for it, ab dafür, 3 Tage Schwimmsport, wir gucken uns das nochmal an und bieten all den Sportlern, die sonst gar kein internationales Highlight gehabt hätten, letzter Punkt dazu, einen Höhepunkt, etwas, wofür es sich zu trainieren lohnt. Der Fußball hat auch seine U21-WM, und all die anderen Juniorenwettbewerbe. Und warum sagen wir im Schwimmen immer, hey, du, pass auf, war schön, warst jetzt bis jetzt Junioren-Europameisterschaft geschwommen, bist jetzt 18 Jahre alt, ganz cool, schön, dass du dort Dritte geworden bist oder Fünfte oder Sechster geworden bist. Jetzt geht's für dich in die offene Klasse und let's go gegen Sarah Sjöström, gegen Maggie McNeil, let's go, gib dort alles, wirst schon überleben. Das, also schwierig, sind nicht viele, die diesen Sprung so einfach schaffen. Es gibt viele, die erstmal nach Erfolgen im Jugendbereich in der Erwachsenenklasse so einen Drop kriegen, zu tun haben, ins Finale zu kommen. Und mit dem Mental Break oder mit der Niederlage muss man auch erstmal klarkommen. Den Übergang hier jetzt einfach sanfter zu gestalten, macht auch total Sinn. Benefit, völlig klar, längerer Einsatz im Sport, das sind erreichbare Ziele. Und kommen noch mit dazu, dass jetzt hier bei der U23-EM Altersgrenzen sind relativ fix zwischen 19 und 23 Jahren, also Jahrgang 04 bis 00. Und wenn man das so hört, Jahrgang 00 ist 23, dann fühlt sich der ein oder andere möglicherweise sogar schon alt. Einzige Ausnahme, es darf ein Schwimmer pro Event, pro Nationalverband, darf bis zu 14 Jahre jung sein. Davon macht der DSV auch mit einer Nina Sandrine Jazzi zum Beispiel Gebrauch, die er hier nominiert hat. Habe ich gerade nicht erwähnt, weil die hat ja schon ihren internationalen Einsatz. Und jetzt geht es ja nicht bloß um die, die noch gar nicht international unterwegs waren, und damit machen wir das Team jetzt vollständig. Einige Schwimmerinnen und Schwimmer können sich auch noch ein zweites Mal international beweisen und Erfahrung sammeln. An Erfahrung kann man ja nie genug haben, ja, sei es jetzt Wettkampfvorbereitung, Tapern, wie komme ich vielleicht damit klar, relativ kurz nacheinander zwei so Highlights zu haben, auch mit ordentlich Reisezeit dazwischen, kann ich nochmal Learnings mitnehmen, wie bereite ich mich auf den Finalabschnitt vor, etc. Dazu gehören zum Beispiel Isabel Gose, Nina Holt, Lisa Finger, Nele Schulze und Timo Sorgius, die jetzt relativ frisch aus Fukuoka direkt mit einem ganz, ganz kurzen Zwischenstopp nach Dublin weitergeflogen sind, und eine Lisa Barth, Nina Sandrin, Yatzi, die sich außerhalb der JDM jetzt hier nochmal international beweisen dürfen. Schlussendlich gibt es auch Preisgeld zu gewinnen, 1000 Euro für die punktbeste Leistung männlich, 1000 Euro für die punktbeste Leistung weiblich, es geht dann glaube ich runter bis zu Platz 5, insgesamt 2500 Euro werden ausgeschüttet, und es würde mich doch hart überraschen, wenn dann nicht mindestens zwei DSV-Aktive dabei auftauchen. Zu guter Letzt, warum ist die U23-EM ein geiles Event? Weil nämlich Ende August die Qualifrist für die Weltmeisterschaften in Doha endet. Ende August ist die Tür zu. Schicht im Schacht. Ende Gelände. Fertig. Aus die Maus. Das heißt, alle die nach Doha wollen und dort bei einer WM starten wollen, Sven Schwarz, Oliver Klemet, Leonie Mertens vielleicht, die müssen jetzt hier nochmal richtig, richtig schnell sein und entsprechend tough. Also, ne, mit dem Auge sollte man dort auch nochmal drauf gucken. Jetzt habe ich gesagt, warum ich das Event geil finde, möchte aber auch wirklich harsche, richtig harte Kritik äußern. Und zwar suche ich mich seit zwei Tagen dumm und dusselig nach einer Veranstaltungs-Homepage, nach Medieninfos, nach einem Meldeergebnis, allgemein vielleicht nach Werbung, die es einfach nicht gibt. Es ist eine Vollkatastrophe, es ist eine absolute Vollkatastrophe, wie hier mit der Berichterstattung umgegangen wird. Ich erwarte, dass auf len.eu, auf der Homepage des Europäischen Schwimmverbandes, wenn ich dort nach U23-EM suche, dass ich dort eine Veranstaltungs-Homepage finde oder zumindest einen Artikel, der sagt, ey, hier ist der Link zur Veranstaltungs-Homepage, hier ist der Link zur Ergebnisseite. Mindestens das. Ich brauche nicht jeden Tag fünf Artikel von Max Müller oder wem auch immer, der dort gerade schwimmt und ein Interview gegeben hat. Das ist mir persönlich Wurst. Das macht auch total Sinn, mir ist das egal. Aber ich möchte wissen, wer tritt denn dort an, wie ist die Konkurrenz, wo kann ich das angucken und so weiter und so fort. Und es gibt interessantes Format, 50 Meter Freistil-Skins zum Beispiel am Samstag, bisschen von der ISL abgeguckt. Es gibt nur zwei Staffelwettbewerbe, was ich glaube ich gut finde, 4x100 Mixed Kraul und 4x100 Mixed Lagen. Und zudem ist internationale, also außereuropäische Konkurrenz mit dabei. Die USA sind mit der Nationalmannschaft dabei, die Südafrikaner sind mit dabei, unter anderem mit einem Matthew Sates, der sich nicht für die WM qualifiziert hat und hier jetzt auch vermutlich nochmal richtig, richtig schnell schwimmen will. Der DSV auch mit dabei. Ursprünglich waren mal 16 Aktive vorgesehen. Inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen geändert, weil nämlich der DSV gesagt hat, naja, 16 ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir fliegen jetzt mit insgesamt 24 Aktiven hin. Von mir aus gern, außer dass es mehr Geld kostet, können wir davon nur profitieren und einen Benefit haben. Wie sind die, ist die Zahl der, also 24 Aktive fliegen mit. So, kurzer Sprechdurchfall. 24 Aktive fliegen mit, die sich hier im Wettkampfbecken beweisen dürfen. Der DSV hat insgesamt 53 Einzelstarts. Habe ich wohl irgendwo einen übersehen, ist egal, hat insgesamt 53 Einzelstarts, damit die meisten des aller Nationen, die teilnehmen. Mit 24 hat man auch die meisten Aktiven. Ich glaube, die Briten oder die Franzosen sind auch mit 24 Aktiven dort. Bei den Frauen wird einmal das komplette olympische Programm besetzt. Die 50 Meter Strecken lassen wir einfach aus. Wer braucht schon Sprinter? Niemand, richtig. Zumindest wenn man dem DSV glauben darf, egal, die ganzen olympischen Strecken sind besetzt, massives Übergewicht in Kraul. Und zwar haben wir auf den Kraul-Strecken im Schnitt 2,8 Aktive pro Strecke am Start. In Rücken ist es 0,7, in Brust 0,7, in Delfin 1,3 und in Lagen ist es genau eine Aktive pro angebotener Strecke. In Lagen natürlich 1,3 Aktive pro angebotener Strecke. Wir haben drei Starts bei zwei Lagenstrecken, die es gibt, nämlich die 200 und die 400 Meter. Bei den Männern sieht das Ganze ein bisschen wilder aus. Da haben wir eine Riesenlücke beim Brustschwimmen. Und wir erinnern uns an, 20 Minuten zurück, da haben wir schon mal über die AOF-Brustschwimmer und über die JDM-Brustschwimmer gesprochen, die hoffentlich bald so ein U23-EM-Kandidaten sind. und dann hier die Lücke jetzt mal füllen können. Wir haben oben die absolute Spitze mit Melvin und Lukas und dann kommen wir unten mit Emilian und Hugo und Zubey. Und ich glaube, einen habe ich jetzt vergessen. Irgendeinen habe ich vergessen. Ist auch Jan-Malte Gräfe, Finn Wendland, da gibt es noch ein paar, die auch schwimmen können. Genau, haben wir dann dort unten, aber so im Mittelbau sieht es echt nicht so dolle aus. Deswegen kein einziger Bruststart auf der Männerseite. Dafür haben wir die 50 Delfin besetzt durch Tobi Schulrath. Die Hamburger hatten sich ja mal irgendwann ein Sprinttraining auf die Fahnen geschrieben. Sind wir mal gespannt, wie die beiden Hamburger Aktiven, Tobi Schulrath, Cornelius Jahn, mit in Dublin unterwegs, zusammen mit ihrem Coach Tobi Müller, Alexander Kreisel auch mit dabei, wie die sich hier schlagen werden. Etwas über 2 Starts pro Strecke in Kraul, einer in Rücken, 1,3 in Delfin, 2 in Lagen. Normale Verteilung, das Übergewicht nicht ganz so stark bei den Kraulstrecken, wie wir das bei den Frauen haben. Dafür haben wir aber auch ganz, ganz klar Kraul-Fokus im Deutschen Schwimmverband, der hier mit Medaillenchancen und Medaillenhoffnungen überzeugt. Und da dürfen sich einige Hoffnungen machen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer über die Strecken, die bis jetzt eine Top-3-Platzierung haben, zumindest wenn man der Meldeliste glauben darf, sind natürlich Isabel Gose, die als Zweitplatzierte über die 200 Meter Freistil ins Rennen geht, als Top-Seed über die 400 Meter Freistil und als Top-Gesetzte über die 800 und die 1500 Meter Freistil. Generell, je länger die Strecke, desto deutschlastiger wird die Spitze. Bei den 800 und 1500 Meter Freistil der Frauen belegen nämlich alle 3 DSV-Aktiven Platz 1 bis 3. Über die 800 Meter Freistil Leonie Mertens als Zweitschnellste, Celine Rieder als Drittschnellste. Umgedrehte Reihenfolge über die 1500, dort Celine, die zweite, Leonie, die dritte. Aber es kommen nur 2 der Top 3, also 2 der 3, die hier starten, in die Wertung hinein. Das heißt, eine wird auf jeden Fall ohne Medaille, also eine pro Strecke wird ohne Medaille nach Hause fliegen. Oh Gott, ich glaube, ist klar geworden, was ich sagen will. Es qualifizieren sich immer nämlich nur 2 pro Landesverband für das entsprechende Finale, so wie man das also kennt. Dann geht's weiter bei den Männern. Auch hier Oliver Clement, Sven Schwarz zu nennen, die über die 1500 Meter Freistil auf Platz 2 und 3 ins Rennen geht. Olli noch über die 400 Meter Freistil auf Platz 3, Sven da auf Platz 4 und über die 800 Meter Freistil Sven Schwarz als Drittplatzierter gemeldet. Und der Einzige, der in diese graue Medaillenphalanx einbrechen könnte, ist bis dato Cornelius Jahn, der Hamburger, der als Drittschnellster über die 100 Meter Rücken ins Dubliner, ins irische Wasser springen wird. Und ansonsten gibt es generell ein paar interessante Geschichten, die es hier zu beobachten gibt. Es ist eine Lisa Marie Finger, die wohl sicherlich Rehabilitation sucht nach den Weltmeisterschaften, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das alle erhofft haben mit ihren Zeiten und Leistungen. Aber die jetzt hier über die 100 und 200 Freistil und die 100 Meter Delfin, wenn ich das richtig im Blick habe, vielleicht auch nur die 100 Freistil und die 100 Meter Delfin, 100 Freistil auf jeden Fall, dann sind sie 100 Freistil und 100 Meter Delfin nochmal ein bisschen Revanche sucht. Kim Hergle, die ist nominiert und mit dabei, die ihre Finalsleistungen sicherlich nochmal bestätigen möchte. Unter anderem über die 200 Meter Brust und über die 200 Meter Lagen gemeldet. Wieder jemand, der die Cannstatter Fahne hochhält. Nele Schulze versucht sich mal wieder, das seit langem über die 100 Meter Brust im Wettkampfbecken. Und dann ist es auch Kelly Messel, die auf der Damenseite noch unbedingt zu nennen ist, die nach überstandener OP jetzt hier ihr Saisonhighlight hat. Sie war bei den Finals noch nicht ganz oben auf ihrem Top-Game, auf ihrem A-Game. Das war aber alles so geplant, hatte mir ihr Trainer dort vor Ort berichtet und will jetzt hier in Dublin überzeugen. Und das ist genau die Frage, was geht eigentlich? Eine Sache kann sie schon mal abhaken, das 400 Meter Lagenfinale hat sie nämlich safe. Dort sind traurigerweise nur 7 Aktive gemeldet und die schnellsten 10 erreichen das Finale. Nicht wie sonst nur die schnellsten 8, sondern hier die schnellsten 10. Also da kann Kelly schon mal einen Haken dahinter setzen. Ein Vorlauf, ein Finale ist ihr eigentlich schon mal sicher und nicht mehr zu nehmen. Und dann dürfen wir gespannt sein, ob es auch über die 200 Meter Lagen für den Finaleinzug reichen wird. Dann gibt es noch eine Einbürgerung. Das ist ein interessanter Name, den wir uns jetzt mal merken sollten. Vielleicht Kylie, K-I-L-E-Y geschrieben. Kylie Wilhelm hat deutsche Großeltern, hat bis dato immer in Großbritannien trainiert und sich jetzt aber entschieden, Mensch, das deutsche Staatsbürgerschaft damit verbunden das Startrecht für den DSV ist vielleicht gar nicht so schlecht, vor allen Dingen deshalb, weil sie als Rückenschwimmerin hier an den Start geht. Jahrgang 2004, erst 19 Jahre alt, bei der SG Neukölln jetzt gelandet, die ja mit Lena Riedemann auch schon eine Rückenschwimmerin, die sich dazugeholt haben. Weiß jetzt nicht, ob Kylie in Großbritannien weiter trainiert oder tatsächlich auch ihren Trainingsstandort nach Deutschland, nach Berlin verlegt. Aber hier kommt ein bisschen Konkurrenz auf die Rückenstrecken und das kann nicht schaden, denn Laura Riedemann war hier in den letzten Jahren allein auf weiter Flur, hat dort einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber fragt mal nach bei den Kraulschwimmern, Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Und dann haben wir noch zwei Kraulsprinter mit dabei, Artem Selin, Ole Mats Eidam. Dürfen wir gespannt sein, wo wir da international so stehen. Ist ja im Moment ein brachliegendes Feld, gerade die 50 Meter Strecke. Und Ole hat dort ja bei den Finals zu überzeugen gewusst. Artem noch aus seinen Jugendzeiten, ist glaube ich bei den Junioren-Weltmeisterschaften dort mal Dritter geworden, hat Medaille gewonnen. Und dann sind es die beiden Lagenspezies, Louis Dramm und Cedric Büssing, die aus den USA hier nach Dublin unter anderem angereist sind, um für den DSV an den Start zu gehen und international die Fahne hochzuhalten, nochmal Wettkampferfahrung und Wettkampfluft zu schnuppern. Also es sind 3 Tage wirklich vollgepacktes Programm. Es geht morgens immer los, 9.30 Uhr mit den Vorläufen und 18 Uhr sind dann die Finals. Jetzt fragt mich nicht, ob das irischer Zeit ist oder mitteleuropäischer Zeit. Wenn es irischer Zeit ist, ist bei uns also entsprechend eine Stunde später um 9.30 Uhr und um 19 Uhr, um dort auf dem Laufenden zu bleiben und wirklich die richtigen Infos zu kriegen. Folgt mir gerne auf Instagram. Insta ist hier euer Link-Lieferant. Inzwischen wissen wir auch, es wird einen Livestream geben auf YouTube und in der LEN-App. Ja, die LEN hat eine App. Dort gibt es eine Meldeliste, die eingesehen werden kann. Noch kein Meldeergebnis oder irgendwas, zumindest stand Donnerstag 16 Uhr noch nicht. Naja, geht ja auch erst morgen früh in, nicht mal, also sind ja noch länger als 12 Stunden bis zum Wettkampfstart. Come on, so, was kann man denn eigentlich schon so alles erwarten? Jedenfalls nochmal ein schönes Highlight hier zum Ende und ich bin gespannt auf die Wettbewerbe, die da kommen und wo sich die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in der U23-Riege positionieren werden. Schaltet ein, wenn ihr könnt, je mehr Klicks, desto besser. Je mehr, desto besser gilt auch für das letzte Thema der Woche, nämlich die Wissenschaft der Woche. Man kann nie genug Wissen haben, also ab dafür. Die Wissenschaft der Woche hat den wundervollen Namen Prevention of Shoulder Injuries in Swimmers. Und das Ganze ist ein Paper von Graschanin und 8 anderen Forschenden aus Serbien, Indonesien und der Türkei, veröffentlicht im Februar 2023 im International Journal of Academic Health and Medical Research. Sehr, sehr spannendes Paper, weil es nämlich, glaube ich, tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz aus welcher Sprache auch immer übersetzt worden ist. Zumindest sind da einige sehr, sehr merkwürdige englischsprachige Formulierungen und Doppelungen drin und ähnliches. Das würde im Leben nicht so durchgehen, bei einem ordentlichen Journal. Warum stelle ich das trotzdem vor? Weil diese ganze Schultergeschichte immer noch Relevanz hat im Schwimmsport. Der Großteil der Verletzungen, der Großteil der Karriereenden geht tatsächlich immer noch auf Schulterprobleme zurück. Es ist über die Hälfte, fragt mal bei Sarah Wellbrock nach. Gerüchteweise hörte man auch, dass andere Aktive, die mit in Fukuoka waren, doch mit herben Schulterschmerzen zu kämpfen hatten. Es war auch ein Kyle Chalmers, der letztes Jahr damit ums Eck kam und gesagt hat, ey, kann ich kaum noch bewegen, meine Schulter. Fiona Kufal haben wir unter anderem auch gerade angesprochen. Also es ist wirklich ein Thema, wo wir als oder wo ihr als Coaches, als Trainer und auch als Aktive ein Augenmerk drauf haben müsst. Wie kann ich das dem denn vorbeugen? So, welche Maßnahmen gibt es denn? Wie kann ich das Ganze vermeiden, dass ich überhaupt in diese Negativspirale reinkomme von Schulterschmerzen? Und das Schwimmen halt wirklich ein undankbarer Sport. Das ist Überbelastung durch Übertraining. Die Forschenden haben ja ausgerechnet, dass ein Profischwimmer so roundabout 1 Million Armzüge pro Jahr macht. Und 1 Million Armzüge, es ist wirklich die Armzüge, das, was im Wasser passiert, am Kraulschwimmen. Wenn du irgendwie 5-mal die Woche 7 Kilometer schwimmst, so war deren Annahme, dass nichts dabei, was irgendwie Warm-up ist, Armkreisen und andere Geschichten. Und da wird relativ schnell deutlich, wenn ich etwas 1 Million Mal mache, dann sollte ich dafür sorgen, dass das System rund läuft und nicht irgendein Hakler hat oder irgendein Problemchen hat. Daher, so, und das ist beim Schwimmen natürlich nicht anders. Ganz berühmt geworden ist da der Name Shoulder Impingement Syndrome, also dass das quasi eine Reizung in der Schulter ist, der Supraspinatus Tendinopathie heißt der Spaß. Supraspinatus ist eine der Sehnen, die oben in der Schulter sitzen und eigentlich relativ hart belastet ist. Und zwar kommt das häufig daher, dass es das Schwimmer ja mit den Schultern so ein bisschen gebeugt nach vorne laufen und das auch beim Schwimmen mitnehmen. Das heißt, wenn der Arm nach vorne kommt, dann strecken sie sich nicht in Verlängerung der Körperlängsachse am Ohr nach vorne, sondern lassen die Schulter so ein bisschen nach innen sacken. Und dann passiert es, dass die Sehne dort eingeklemmt werden kann oder immer wieder gestriffen werden kann vom Knochen. Und dann kommt so nach und nach über die Zeit kommt dann eben diese Entzündung dort rein und diese Überbelastung, dieses Übertraining dort rein. Da sagen jetzt die Forschenden auch, Ausgleichstraining könnte also zu einer Vermeidung beitragen, ebenso wie irgendwie Techniktraining. Und das stellen sie dann im Großen und Ganzen vor in diesem Paper, 4 Strategien, um diese Überbelastung zu vermeiden. Zum einen sagen sie, es muss ein ganz klarer Fokus gelegt werden auf ein Techniktraining, um schadhafte Bewegungen zu vermeiden. Also wirklich eine saubere Technik, die vielleicht nicht nur von uns Trainern, sondern auch von einem Physiologen, von einem Physiotherapeuten mal mit angeguckt wird und der einem sagt, ey, hier sehe ich ein Problem oder so, der Haltungssachen sich anguckt. Also ganz, ganz viel Techniktraining, um möglichst einfach durchs Wasser zu gleiten. Dann als zweites schlagen sie vor, dass man doch den Trainingsumfang vielleicht reduzieren solle, sagen aber, schränken selber ein, dass das Ganze sehr schwierig ist. Ja, häufig kommt der Schwimmleistung, gerade über 400 Meter plus, durch einen entsprechend hohen Trainingsumfang. Das heißt, das ist schwierig. Das heißt, sie raten eher dazu, dass man so Lockerschwimmgeschichten für die Schultern macht, also oder dass man beim Lockerschwimmen schulterschonendes Training macht. Zum Beispiel Flossen benutzt zum Ein- und Ausschwimmen, dass nicht mehr so viel Druck, so viel Belastung auf den Armen liegt. Generell Beine schwimmen, Ausgleichsbewegungen auch mal auf den Rücken drehen, wenn man viel Kraul geschwommen ist, auf der Seite Delle Beine, Kraulbeine, solche Geschichten. Dass man auch viele Erholungsübungen für die Schulter macht, wirklich bewusste Entspannung, Erholung, auf den Rücken drehen, Arme an die Seite, Flossen schwimmen, 400 Meter ausschwimmen und dann ist auch fein und okay. Als drittes sagen sie, zusammen mit Experten, Athletiktrainern, Physiotherapeuten sollte ein regelmäßiges Screening gemacht werden hinsichtlich Flexibilität und Stärkung der Muskulatur, vor allen Dingen Stärkung, wenn eine Hypermobilität vorliegt. Also gibt ja zum Beispiel die Leute, die so den Ellbogen überstrecken können, hyperflexibel sind, dass man dort muskulär entgegenwirkt, weil dieses Überstrecken ist auch nicht gut, dass eben das nicht passiert. Eine Beweglichkeit ist unabdingbar, damit der Arm nach vorne gestreckt werden kann, damit die Schulter einen ordentlichen Bewegungsradius hat. Und da sagen sie auch, also gibt es auch Untersuchungen, Paper, die sie zitieren, wo sie sagen, okay, die Sportler, die beweglicher waren im Schultergelenk, waren die, die am Ende des Tages über weniger Schulterprobleme auch geklagt haben. Deswegen regelmäßiges Training der Flexibilität und Stärkung der entsprechenden Muskelgruppen. Ist dann auch der vierte und letzte Punkt, Landtraining zur Stärkung der Schulterrotatoren und Stabilisation der Schulterblätter. Sie sagen hier vor allen Dingen, trainingsmethodisch sollte das so passieren, dass leichte Gewichte und viele Wiederholungen benutzt werden. Macht ja auch irgendwie Sinn, da ein Apparat nicht mit hohen Belastungen zu belasten, wenn er eh schon angespannt ist, sondern eher über eine Erhöhung der Wiederholungszahl zu kommen. Zudem auch das, was wir gerade schon angesprochen haben, Beweglichkeitstraining für eine zweckmäßige Range of Motion, also für einen zweckmäßigen Bewegungsradius. Sie nennen dann hier noch Beispielübungen. Die sagen mir jetzt nicht alle was. Klar, Training der Außenrotatoren mit dem Terraband, Armheben, mit ausgestrecktem Arm, Bucketlift nennen sie das, mit dem ausgestreckten Arm, Gewichte nach vorne heben, also aus der senkrechten, wenn der Arm nach unten hängt, dann Gewichte nach vorne oben heben. Sie sagen Ball to the Wall, ich denke mal, das wird so ein Medizinballstoßen sein, solche Geschichten. Rudern mit dem Terraband, ich habe das immer Kraularme genannt, also von übergebeugtes Terraband einklemmen und dann nur so nach hinten ziehen, wo man vielleicht mit den Schultern nochmal klarkommt oder auch generell im Sitzen, dass man ein bisschen vielleicht eher wie so Ruderpaddel, das wird wohl gemeint sein, wo man so Ruderpaddel hat, Gibt's im Fitnessstudio. Also setz dich hin, hältst vor der Brust irgendwie das Gewicht fest und ziehst dann die Ellbogen nah am Körper nach hinten, quasi die Schulterblätter hinten auch zusammen, um dort den Bereich zwischen den Schulterblättern zu stärken. Das müsste der Trapezmuskel sein, wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin. Und dann noch Liegestütz mit leichten Gewichten. Genau, und dann sagen sie, das sind so Beispielübungen, die so aus den Papern, die sie sich angeguckt haben, rausgefallen sind, die als Schulter Prehab, als Schulterprävention dienen können. Zu guter Letzt einfach mitgeben, Gesundheit ist wichtig für eine lange Karriere. Nur wer ohne Schmerzen schwimmt, wird lange schwimmen. Aber das muss man sich, glaube ich, schon immer mal wieder deutlich vor Augen halten. Und man kann eigentlich nicht zu früh mit der Prävention beginnen, also mit einem Muskelaufbau, mit einem Beweglichkeitsaufbau. Das ist ein karrierebegleitendes Thema, was immer wieder eine Rolle spielen sollte und nie, nie, nie vernachlässigt werden sollte. Machen wir den Deckel drauf. Wissenschaft der Woche durch. Wir haben uns das A of, haben nochmal einen Blick zurückgeworfen nach Maribor, nach Slowenien, haben einen Blick vorausgeworfen nach Dublin, nach Irland, wo am Freitag um 9.30 Uhr Ortszeit, nehme ich mal an, 10.30 Uhr unserer Zeit, die U23 EM beginnt. Folgt dem Social Media Kanal, folgt Instagram, um dort die Links zu bekommen, wo ihr das Ganze angucken könnt. Nicht nur die Vorläufe, sondern auch die Finals. Nächste Woche werden wir uns dann nochmal über diese U23 EM unterhalten. Das ist dann auch die letzte Folge, bevor es für mich in die Sommerpause geht. Und da werden wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was uns in der kommenden Saison so erwartet, was hier so anliegt an Plänen und an Ideen, die wir dann 2023, 2024 umsetzen wollen, um vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Sportlerinnen und Sportler, auf den Schwimmsport allgemein zu lenken. Jetzt weiß ich, es ist gerade eine wilde Zeit. Die einen von euch sind gerade in Urlaub geflogen, haben gerade mit der Schule aufgehört. Die anderen von euch sind schon am Ende ihrer Ferien. Die einen sind noch im Training, die anderen sind schon wieder im Training. Egal, was ihr macht, macht es mit Freude, macht es mit Spaß. Haltet euer Gesicht in die Sonne, tragt ein Lächeln im Gesicht, seid nett zu euren Mitmenschen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier an gleicher Stelle auf der gleichen Welle wieder hören. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao!